Epheser 1. Wir beginnen heute damit, und ich möchte Sie nicht mit irgendwelchen Bemerkungen über das Äußere des Briefes aufhalten. Da werden wir gelegentlich noch drauf kommen, wo hat Paulus den Brief geschrieben. Das ist nicht jetzt so wichtig, sondern ich wollte eigentlich heute Abend nur die ersten beiden Verse nehmen. Ich war lange hin und her im Überlegen, ob wir, eigentlich wollte ich bis Vers 14 gehen, dann dachte ich, vielleicht gehen wir in dem Epheserbrief einfach jetzt einmal lieber langsam vor, um dann umso mehr uns Einzelnes genauer anzusehen. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Epheserbrief hat ein Thema. Das ist das Wunder der Gemeinde. Wir werden das in vielen Bibelabenden immer wieder entdecken. Und jetzt ist es so schwierig, wenn Sie heute etwa von Kirche reden, dann denken Sie an irgendeine Organisation, an eine Denomination, an Steuerfragen, an irgendwelche parochiale Abgrenzung. Ich gehöre zu der Pauluskirche, zur Rosenbergkirche oder was weiß ich, zur Sillenbucher Kirche oder Ludwighofer Kirche. Wir gebrauchen ja viel lieber deshalb das Wort Gemeinde, weil da schon ausgedrückt wird, dass wir eine Gemeinschaft von Christen sind. Aber auch bei diesem Wort Gemeinde ist das für viele von uns immer schwierig, weil das ja nur eine Organisation ist. Was bedeutet das heute Abend für Sie, hier unter anderen zu sitzen? Sie meinen ja immer noch, so ein bisschen Spleen, wenn man da sagt, kümmern Sie sich, sprechen Sie mit anderen, als eine soziale Pflicht, wie man im Wirtshaus Grüß Gott sagt oder so. Und Sie begreifen immer noch nicht, dass eine Gemeinde Gottes Wohnplatz in der Welt ist. Eine Gemeinde, die doch alle Mängel hat, mit allen komischen Leuten. Ich habe hier auf meinen Zettel geschrieben, Gemeinde ist Gottes Gegenwart in schmutzigen Kleidern. Verstehen Sie, da hat Gott sich einen Platz gesucht in der Welt, wo er gefunden wird. Das ist ein Tempel in diesen Menschen. Sie können natürlich in eine Gemeinde kommen und sagen, da erlebe ich gar nichts von der Gegenwart Gottes. Ich wünsche, dass Sie das heute Abend merken und nicht bloß, dass Sie sagen, wie wir es dann gerne denken, ja, ich kann das Wort nehmen und dann kann ich mich da isoliert hinsitzen. Das ist eine ganz große Gefahr, mein Solo-Christentum. Und Sie berauben sich des großen Schatzes und der großen Gabe, die Sie bekommen durch die Mitchristen, durch jemand, vielleicht haben Sie es mal erlebt, wenn jemand zu Ihnen kam und Sie waren völlig verzweifelt und er sagte, ich bete mit dir. Haben Sie es mal erlebt, was Gemeinde ist? Zwei oder drei, es muss gar nicht viel sein. Ein Mensch, der Sie im Herzen trägt, der Sie lieb hat und der Ihnen Gottes Gegenwart vermittelt. Sie können sich das nämlich nicht immer selber machen. Ich habe in meinem Leben so viel schon bekommen, schon wie ich ein Kind war mit 3 Jahren. Eine stark gehbehinderte Frau, ich sehe sie als noch vor mir, die im Johannesgemeindehaus mir die ersten Geschichten von Jesus erzählt hat. Der hat mir es vermittelt, da war Gemeinde da, in der Lämmergruppe, wie man früher sagte, der Sonntagsschule. Und da war so viel da in Schülergottesdiensten, in Kindergottesdiensten, unvergessen, was wir mitbekommen haben. Man vergisst das ja manchmal. Und in einem Hauskreis, durch die Liebe von Menschen, das ist etwas Heiliges und etwas Kostbares, was eine Gemeinde gibt. Nun gibt es in der Gemeinde natürlich auch manchmal Spannungen, Ärgernisse. Aber das stört das nicht, was Gott hineinlegt. Und über dieses Thema redet doch Epheserbrief. Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Jetzt müssen wir Zeit haben, die schönen Gesangbuchlieder einmal wieder durchzugehen. O, wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. O, wie köstlich sind sie mir. Meine Frau und ich haben das mal erlebt in Rumänien, wo wir eine Versammlung hatten, da sind wir 200 Kilometer gefahren. Und hatten eine andere Versammlung. Und dann waren zwei junge Leute die ganze Nacht durchgefahren, bloß weil sie wieder Gemeinschaft gesucht haben. Die waren in den kalten Zügen damals in den 70er Jahren in Rumänien gewesen, nur weil sie sagten, ich will noch einmal dabei sein. Dass es einem so kostbar werden kann, das haben die erlebt, die in der Gefangenschaft waren. Da hat einer dieser russischen Leute geschrieben, ich habe das damals in meinem Russland-Sammelband von diesen Dokumenten der verfolgten Kirche geschrieben, wo da einer von den Deutschen schrieb, wenn ich doch nur noch einmal das erleben durfte, das Glockenläuten und dass ich in der Versammlung derer sitze, die da fröhlich die Lieder singen. Er war abgeschnitten, er saß irgendwo in Zentralasien und schrieb das verzweifelt seinen Brief. Ich habe niemand. Der Wang Mingtao hat mir gesagt, in 21 Jahren Straflager in China hat er nicht einen Christen zur Seite gehabt. Das allerschwerste Martyrium, wenn man ganz allein ist und niemand mehr hat. Und man kann heute oft aus der Kirche rauslaufen und sagen, ich brauche doch niemanden, und das ist irgendein Firlefanz. Aber wir berauben uns der Gemeinschaft. Es ist eine Gottesgabe. Das Wunder ist doch, dass Gott in diesen komischen Organisationen leben will. Wir können schon lange sagen, ich verstehe die Volkskirche nicht. Bloß sie können wählen, was sie wollen. Ich kenne mich ein wenig aus, ich kenne auch freikirchliche Konstruktionen, aber ich darf wirklich sagen, es ist gar nicht so wichtig, in welcher Konstruktion. Sie haben alle ihre Mängel. Unsere Volkskirche hat eine viel größere Freiheit, deshalb liebe ich sie so. Der Unglauben bricht in allen Gemeinden durch. Nach der ersten Generation der Gründerväter kommt sofort das Namenschristentum. Das kann man nicht durch Organisationen abdecken. Und wenn Sie immer wieder Sektierer treffen, die sagen, jetzt haben wir das ganze Heil gefunden, das ist doch nicht wahr. Da menschelt es erst recht. Aber das ist wunderbar, dass Gott wohnen will und dass Gott dort anfängt. Und interessant, wenn da nur ein paar glaubende Menschen das suchen und beginnen, werden sie erleben, dass Gott sich dazu bekennt. Ich habe das entdeckt, wenn junge Christen irgendwo in eine tote Gemeinde gegangen sind, Hauskreis begonnen haben, Bibel gelesen haben, gebetet haben, wo klar und verkürztes Wort Gottes gepredigt wurde, gab es Aufbruch, Leben und Gottes Gegenwart war spürbar. Er hat Menschen herumgerissen und bekehrt und es kam zum neuen Leben. In dem Neuen Testament wird Gemeinde immer Ekklesia genannt. Und darin wird eigentlich ausgedrückt, dass es eine Gemeinschaft ist, die unter dem Ruf Gottes steht. Und das ist wirklich wichtig. Wir sollten in der Gemeinde alles vermeiden. Leider ist das ja auch der Tod der Volkskirche, dass die Ämter eine viel zu große Rolle spielen. Die traditionellen Kirchen sind alle an ihren Ämtern kaputt gegangen. In der ganzen Entartung des unbiblischen Priesterverständnisses. Die Bibel hat ja das Priestertum aller Gläubigen. Auch bitte machen Sie nie mit in einer falschen Betonung des Pfarramtes. Das ist sehr lieb mir gemeint, aber wir wollen aufpassen. Ein Pfarrer ist ein Bruder unter Brüdern. Er hat nur die Aufgabe, jetzt zu predigen, aber er untersteht genauso in der Bruderschaft. Der Ruf kommt von Gott her und immer ist die Frage, redet Gott dadurch? Das soll uns bewegen. Wie redet Gott durch die verschiedenen Leute? Es hängt ja gar nicht am Pfarrer. Man erlebt ja oft in der Jugendarbeit die Willkür menschlicher Tyrannen, die die Gemeinde benutzen, um ihre Eitelkeiten abzureagieren. Das ist das Allerschlimmste. Wir sollen darüber wachen, dass die Gemeinde unter dem Reden Gottes bleibt. Es geht nur darum, dass Gott unverkürzt reden kann. Und das Bild, das natürlich hinter diesem Wort der Ekklesia steht, ist die Gemeinde, die durch die Wüste zieht, das alttestamentliche Gottesvolk von der Feuer- und der Wolkensäule geleitet, die Pilgerschar, die der Ewigkeit zuwandert. Das ist das Bild der Gemeinde im Neuen Testament, geführt und geleitet von dem lebendigen Gott, die Pilgerreise, wie wir es jetzt im Sonntag immer wieder bei Abraham hören, der durch diese Welt zieht, unter dem Ruf Gottes warten auf die Erfüllung, die ihm Gott schenkt. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind nicht im Schauen. Die Gemeinde geht durch mancherlei Not und Anfechtung und Leiden hindurch, aber sie hat die Gegenwart Gottes. Und das ist immer wieder erhebend, wenn man das erlebt. Gott war unter uns, Gott hat uns gestärkt. Aber nicht bloß im Gottesdienst, sondern das erlebt man in all den verschiedenen Gruppen und Kreisen, wo man nun zusammenkommt. Die Gemeinde ist also kein Menschenwerk, keine Menschenorganisation. Das sind alles Dinge, die man nachher ordnen kann. die kann man auch, und deshalb bin ich da so locker, dass Sie mich verstehen, das ist nicht Schlamperei, man kann im Grunde die Dinge der Gemeinde ganz verschieden ordnen. Ich habe in Äthiopien erlebt, wie dort die größte evangelische Kirche eine presbyterianische Gemeinde ist. Die hat im Grunde überhaupt keine Kirchenleitung. Da gibt es etwa 1 Million Gläubige. Aber die haben nur einen Kirchensekretär und der fährt mit dem Moped rum. Die brauchen keine Zentralgewalt, sondern jeder Kirchengemeinderat, die Ältesten sind stark und die bilden eine Synode im Bezirk und dort wird alles entschieden. Die Gemeinde opfert, zu was brauche ich einen Oberkirchenrat? Es geht. Es gibt aber genauso eine andere Verfassung, die Anglikaner, denken Sie an Festo Kivenscher, die auf der bischöflichen Verfassung alles organisiert haben. Es gibt so viele Modelle, baptistische Modelle, kongregationale Modelle, darbistische Modelle, wir denken an die Heilsarmee. Wir sollten uns nicht lange streiten. Wir dürfen uns auch entscheiden für die eine oder die andere Organisationsform, sondern es ist gar nicht so wichtig, weil Gott selber seine Gemeinde baut. Und wenn Sie an die Verheißung denken, die Jesus bei Petrus gesagt hat, auf diesen Grund will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können Sie nicht überwältigen. Wenn das geschieht, sind oft die äußeren Organisationsformen nicht so wichtig. Darum bin ich mit Freuden ein Mann der Evangelischen Allianz, dass wir sagen, lasst uns doch aus unseren verschiedenen Gebilden zusammenkommen und wissen, dass die eine Gemeinde schon immer da war. Für Jesus gibt es die Trennung nicht. Es gibt immer nur eine Gemeinde, von Jesus anbeten. So wie einmal im Himmel keine Schranken und keine farbigen Plätze sind, um die Denominationen zu scheiden. Die wahre Schar der Anbeter Jesu wird heute erlebt, da wo wir uns in den Gebetsversammlungen treffen. Wir können auch dies einfach nicht überspringen, denn wir leben in einer Welt der Spaltung im Erbe Babels, des babylonischen Trennungsstriches der verschiedenen Sprachen. Wir werden immer wieder auf die menschlichen Schranken stoßen. Darunter müssen wir uns beugen. Aber es ist immer wieder erhebend, wenn wir die Bruderschaft wahrnehmen. Ich weiß es nicht mal, welche Konfession mein lieber Bruder Paul Gupta hat, ob er Baptist ist oder Presbyterianer oder welcher Art er ist. Es ist auch nicht wichtig, ob wir Lutheraner sind oder ob wir doch halbe Reformierte sind oder Schweiz geprägt, sondern dass wir Jesus-Jünger sind. Jesus-Jünger, die ihn lieben, wo Jesus seine Gemeinde baut in unseren Tagen. Und jetzt sehen wir hier noch, wie Paulus auch den Grund hier legt. Die Gemeinde wird immer gebaut auf dem Grund der Apostel. Was heißt denn das apostolisch? Zur Bibelkenntnis. Ich habe in dem neuen Brockhaus-Lexikon, in dem schönen, dreibändigen, teuren Lexikon, habe ich zum Beispiel den Artikel geschrieben über Senden und über den Apostel. Deshalb interessiert mich das auch so. Es gab also 12 Apostel. Sie haben einen 12. Apostel nachgewählt für den Judas. Aber dann wurden die Apostel nicht mehr nachgewählt. Es ist in der Bibel etwas missverständlich, weil es werden sogar manchmal 500 Leute Apostel genannt. Da ist aber Apostel schon im Begriff gemeint wie ein Missionar, ein Gesandter heißt das ja, übersetzt, ein Gesandter. Aber der wirkliche Apostel, so wie es im biblischen Sinn gemeint war, wurde nicht ersetzt, wenn jemand gestorben ist. Und Sie sehen es zum Beispiel daran, dass Timotheus, der gelehrige Schüler des Paulus, dem der Paulus so viel Liebe entgegengebracht hat, nie das Apostelamt geerbt hat, obwohl er doch dem Paulus so nahe stand. Das beste Beweis, wenn das so wäre, wie die Neuapostolischen war lehren, wir müssen wieder das Apostelamt weitergeben, dann wäre Timotheus ein Nachfolgeapostel geworden. Nein, die Apostel waren diese ersten Zeugen, die dem Auferstandenen begegnet waren und die den Grund der Gemeinde legen. Auf diesen Grund des Zeugnisses der Apostel ist die Gemeinde gebaut. Es kann nicht eine neue Lehre geben. Wir werden uns wehren gegen alles, was nicht von den 12 Aposteln kommt. Wir wollen keine neuen Apostel, weil genau das Zeugnis der Apostel dort ist. Und er sagt, er ist ein Apostel Jesu Christi, er ist ein Zeuge Jesu Christi. Ein Bekenner Jesu, einer, der Jesus groß macht, das ist der Dienst der Gemeinde. Durch den Willen Gottes. Man kann nicht selber seinen Dienst tun. Bruder Gupta hat da manches erzählt. Durch den Willen Gottes. Gott will das. Er sendet uns. Er hat einen Paulus in das Amt gesetzt. Er hat ihn beauftragt. Und das ist so gut, dass das nicht von Menschen organisiert wird. Evangelisation ist nicht ein Fimmel von ein paar spinnenden Leuten, sondern ist der Wille Gottes, dass in diesen Tagen dieser Dienst weitergeht. Dass Gemeinde gebaut wird, dass das geschieht. Ich kann mich noch nicht der Meinung anschließen, als ob Gott seine Hand von unserem Land abgezogen hat. Beten Sie auch täglich für den Evangelisationskongress, dass noch einmal ein Impuls ausgeht in unser Land. Durch den Willen Gottes, dass Menschen getrieben durch den Willen Gottes Menschen zu Jesus rufen, Gemeinde bauen. Und das ist ja so ein weites Feld. Denken Sie bis an den Dienst, der in den Krankenhäusern geschieht oder in den Haftanstalten, bei der Bundeswehr. Durch den Willen Gottes. Ein noch so eifernder Paulus könnte nicht Gemeinde bauen, wenn nicht der Wille Gottes dahinter steht. Gott will es. Und deshalb, ich muss mir das immer bei dem Besuchsdienst vorsagen, ehrlich gesagt, auch meine Zähigkeit wird da gern ermüden, wenn ich nicht sage, Gott will auch in diesen verschlossenen Herzen dieser Menschen seine Gemeinde bauen. Und er will noch einige herzurufen, die heute sperren. Durch den Willen Gottes. Also schön, dass es der Paulus gleich sagt, das ist mein Amt, mein Apostelamt. Darum wurde er ja nicht müde, darum wurde er nicht matt, sondern hat ausgehalten, auch in den Hindernissen. Und er schreibt an die Heiligen in Ephesus, darf ich heute darauf verzichten, Ihnen die Geschichte von Ephesus noch einmal zu erzählen. Vielleicht kommen wir gelegentlich drauf, wenn wir mehr Zeit haben. Lesen Sie es nochmal, wie das Evangelium nach Ephesus kam. Diese große Auseinandersetzung mit diesen okkulten, magischen Amuletten des Diana-Tempels, alles ausgegraben in Ephesus. Furchtbar viel obszöner Dreck, der dort gefunden wurde, schreckliche Not des Heidentums. Und dort in Ephesus spricht Paulus von den Heiligen. Das sind Menschen, sündige Menschen, die durch das Blut Jesu Christi Vergebung empfangen haben. Das sind Menschen, die ihr Leben geheiligt haben im Lichte Jesu. Unser Leben bleibt ja immer wieder von der Sünde angefochten und beschädigt. Aber das Schöne ist, wenn wir durch Christus geheiligt sind, wenn wir sagen, wir legen uns heute Abend schlafen, geheiligt. Von Christus ganz gereinigt. Darum gilt das. Wir wollen eine Gemeinde der Heiligen sein, an die wir glauben. Nicht, dass das fehlerlose Menschen sind, die sich hier sammeln, sondern Leute, die sehr wohl täglich ihre Sünde sehen, aber die die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen und sich heiligen lassen. Denn heiligen, das ist also die Wirkung des Blutes Jesu. Verstehen Sie das? Also immer wieder, er meint mit dem Wort nicht irgendwas, etwas Äußerliches, sondern etwas, was ich in Anspruch nehme. Und das andere ist dann die Gläubigen in Christus Jesus. Die, die mit Jesus verbunden sind. Wir hatten ja am Sonntag auch in der Predigt nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Wort Glauben bei uns immer zu farblos wird, weil wir beim Glauben unterschlagen, was der Paulus immer mit meint, Gehorsam. Im Neuen Testament, wenn Sie das Wort genau lesen, ist nie ein Glaube bloß so ein Fühlen, sondern immer ein Gehorchen, ein wirkliches Gehen, den Weg, den Gott einen jetzt sendet. Und diese Gläubigen meint er, das ist Gemeinde. Menschen, die das Blut Jesu erfahren haben, die sich gereinigt haben von ihren Sünden, die mit Jesus verbunden sind und die seinen Willen tun, die ihm vertrauen. Und er wünscht ihnen, jetzt war es doch heute Abend der reiche Ausbeute, es hat sich gerade gelohnt mit diesen zwei Versen, Gnade sei mit euch. Sie wissen, wie oft ich das sage, dass ich darunter leide, dass das Wort Gnade abgegriffen ist. Gnade heißt doch, dass Gott sich ganz tief zu uns herunterbeugt, in die Tiefe, das wünscht er der Gemeinde, dass Gott mit seinem grenzenlosen Erbarmen ihnen begegne. Wir sind ein ganzes Leben lang auf die Erbarmung, auf die Gnade Gottes angewiesen. Das ist der größte Wunsch, der Herr sei dir gnädig, erbarme sich deiner. Liebe Freunde, wir hatten da am Montag die Losung, im Losungsbrief, das war gestern, von dem Demütigen, dass sich der Pharao nicht demütigt vor Gott. Es ist so eine wichtige Sache. Ich weiß, wie viele von Ihnen darunter leiden und sagen, warum bin ich eigentlich so oft traurig? Leiden Sie nicht darunter, freuen Sie sich, wenn Sie traurig sein können. Das Allerschlimmste ist, wenn Sie stolz sind. Wenn Sie meinen, Sie seien in dem Christentum jetzt perfekt. Das ist furchtbar. Wenn Sie perfekten Christen treffen, die brauchen keine Gnade mehr. Und es ist eigentlich ein schönes Kennzeichen, wenn bei uns das Thema ist, über das wir auch in den Hauskreisen reden, wir brauchen täglich die Gnade Jesu. Wir kommen nie durch ohne seine große Liebe, ohne sein Erbarmen. Das wünscht er Ihnen, den Frieden von Gott. Das ist doch, dass Gott immer wieder diese Mauern wegräumt und den Weg frei macht, dass er in unserem Leben wirken kann, dass er wieder bei uns sein kann. Gnade und Friede von unserem, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lassen Sie mich mit einem Gedanken heute abschließen. Paulus spricht in diesem ersten Versen davon, woher kommt ein neues Leben? Ganz praktisch noch einmal so gesprochen. Und dann verstehen wir es immer besser, wenn wir mal nicht von der Bibel herkommen, sondern von außen. Es wird ja heute in allen Gemeinden gesprochen, wir müssen wieder was aktivieren, man muss wieder ein neues Leben machen und so weiter. Heute wird alles gemacht. Da wird ein Zettel gedruckt und dann werden Veranstaltungen gemacht, dann werden Leute eingeladen, dann wird die Kirche neu renoviert und werden neue Ordnungen beschlossen und eines Tages wird man auch noch mal den Pfarrern bunte Flickentalare hinmachen und sagt, das sieht viel netter aus, haben sie ja recht, statt die schwarze Gewand und so. Man kann alles toll aufbauen, aber es gibt kein Leben. Was haben Sie in den letzten 30 Jahren erlebt? Ich weiß doch noch, wie das toll war, als der Kurt Rommel in Cannstatt mit dem Kinogottesdienst begann und jetzt kommt neues Leben. Aber es war der Ausverkauf der Kirche. Es sind die Letzte noch hinausgetrieben worden. Wo hat es denn neues Leben gegeben? Dann haben gesagt, wenn das neue Gesangbuch kommt, wenn wir wieder nach dem alten Gölz die alten reformatorischen Klänge singen. Ach, die Sprache versteht doch heute schon keiner mehr. Also es hat doch nicht durch diese äußeren Dinge neues Leben gegeben. Neues Leben kommt nur auf den Grund des apostolischen Zeugnisses. Von Gott dem Vater, von Jesus Christus, von seiner Heiligung, von dem Frieden, den er gibt, dort kommt neues Leben her. Und das erleben wir immer wieder. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, wo Sie dieses Leben wollen, da müssen Sie Gemeinschaft suchen und dort erleben Sie auch Gemeinde. Natürlich wandern wir auch mal gerne und man kann auch mal schwimmen gehen, um Gemeinde zu leben. Aber wirklich erlebt man sie da, wo man mit Christus Gemeinschaft hat, wo man miteinander das durchredet, jetzt auf dem Nachhauseweg. Und wo man jemanden findet, der einen im Glauben stärkt und ermutigt.